Einer der bekanntesten Predigttexte ist der vom barmherzigen Samariter. Darum soll es heute gehen. Ich möchte den Text lesen aus dem Lukasevangelium, Kapitel 10, ab Vers 25. Da stand ein Schriftgelehrter auf, um Jesus auf die Probe zu stellen. Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst leben. Aber der Mann gab sich damit nicht zufrieden und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Die schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus, ließen ihn halbtot liegen, dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen, ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt es sich mit einem Tempeldiener, Leviten. Er sah zwar den verletzten Mann, aber blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie, dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt noch 2 Silberstücke und bat ihn, pflege den Mann gesund, sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus jetzt den Schriftgelehrten, welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Schriftgelehrte erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann gehe und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Einer der bekanntesten Bibeltexte im Neuen Testament, der barmherzige Samariter. Der Dienst eines Samariters, wenn man das sagt, weiß jeder, was damit gemeint ist. Man hilft einander uneigennützig, man packt mit an. Da, wo es Sorgen und Schwierigkeiten gibt, da ist man dran, hilft. Man wird zum Samariter. Auf der Straße, Straßenverkehr, irgendwo auf dem Fußweg, wo auch immer. Der unter die Räuber Gefallene wird liebevoll versorgt von einem, der selber ausgegrenzt ist. Der selber nicht ganz die Füße auf den Boden der Gesellschaft bekommt, ist derjenige, der den anderen, den Überfallenen trägt, der denjenigen, der am Boden liegt, für ihn sorgt. Welch ein Vorbild, helfen, zupacken, da wo einer in der Not ist, egal wer das ist und wer ich selber bin. Eigentlich wäre hier die Predigt zu Ende. Tu das und das war's. Eigentlich ist es das auch schon. An der Stelle zu helfen, da wo ich an einem Menschen vorbeigehe, der meine Hilfe benötigt, der in Not ist, wo ich zupacken kann, wo ich die Mittel in meiner Tasche habe, wo die Möglichkeiten besteht. Interessant wird so ein Predigttext dann eigentlich erst, wenn man so ein wenig hinter die Kulissen mal schaut, sich den Text nochmal ein genaues Maß anschaut. Es bleibt bestehen, dass wir aufgefordert sind, so wie Jesus das ja auch sagt, tu das, mach das, philosophier nicht darüber. Rede nicht darüber, wie macht man das, sondern tu es einfach. Probier es, da wo du stehst, mach es. Es beginnt ja mit einer Streitfrage, es beginnt mit einer theologischen Diskussion. Wie kommt man denn wohl in den Himmel? Das ist eine der Fragen, über die man diskutieren kann, über Gott und die Welt und was weiß ich was. Wie kommt man am besten in den Himmel? So oder wie auch immer. Es lässt sich lange und sehr schön darüber diskutieren. Man kann viele Konferenzen darüber abhalten. Wie kommt man wohl am besten in den Himmel? Was sagst du? Was sagst du? Was sagt diese Religionsgemeinschaft? Jene Religionsgemeinschaft? Was sagt diese Kirche? Jene Kirche? Was sagen wir? Was sagt ihr? Es lässt sich trefflich drüber streiten. Jesus erzählt eine Geschichte als Antwort. Also er hält jetzt nicht ein Kompendium oder legt eine Dogmatik auf oder so irgendetwas, hält nicht einen langen Vortrag, sondern erzählt eine Geschichte. Das, was zu sagen wäre, das, was Jesus verdeutlichen möchte, das passt in eine Begebenheit, die Jesus erzählen möchte. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Philosophieren über Gott und die Welt. Das mit den guten Taten ist ja so eine Sache. Was muss ich tun? Wie viel muss ich tun? Eigentlich wäre das ja jetzt dann die nächste Frage. Wie viele gute Taten müsste man denn für einen Himmel bezahlen? Müsste man vielleicht die ein oder andere gute Tat auf Reserve machen, damit, falls die ein oder andere gute Tat nicht so gut gelingt, so wie bei Olympia, es gibt Punktabzug, die zählt nicht so, muss eine andere noch dazu. Wie viele gute Taten müsste es denn wohl geben? Wie viele gute Taten brauchst du für den Himmel? Wie viele gute Taten braucht derjenige neben dir? Was hat er schon getan? Was muss er noch tun? Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wird es ja richtig interessant. Wie viele gute Taten müsste man denn für den ersten Himmel, für den zweiten Himmel, gibt es den siebten Himmel? All diese Dinge, die plötzlich sich anschließen, upsala, plötzlich, man müsste ja doch eine Dogmatik schreiben, man müsste doch jetzt eine theologische Diskussion darüber führen, wie viele gute Taten für einen Himmel. Jesus erzählt eine Geschichte. Da war ein Mann. Ähnliche Frage, was ist das höchste Gebot? Was ist die beste gute Tat? Das Neue Testament, die Evangelien berichten von laufend solchen Streitgesprächen. Die Frommen der damaligen Zeit, die in Israel zu Hause waren und mit Jesus sich immer wieder gehakelt haben, haben laufend solche Fragen gestellt. Was ist das größte Gebot? Dieses oder jenes? Wie viel braucht man davon, um in den Himmel zu kommen? Muss man welche auf Reserve machen? Wer ist Gott? Was ist die Welt? Ein schönes, frommes Streitgespräch. Man beschäftigt sich mit frommen Dingen, man liest danach auch in den Heiligen Schriften. Das Einzige, was man getan hat, ist, miteinander zu diskutieren, aber nicht dem Überfallenen zu helfen. In dem Moment, wo man anfängt, über sich und die Welt und über das Heilige zu diskutieren, werden ein Stück weiter Menschen überfallen, die auf dem Weg zum heiligen Tempel sind. Das ist Jesu Antwort. Während wir hier über heilige Dinge diskutieren, wird jemand unter euch überfallen. Die Strecke nach Jericho hat sich offensichtlich gelohnt. Da waren viele fromme Pilger unterwegs. Sie mussten ja einen Umweg machen über das Land der Samaritaner, denn das waren ja nur Halbjuden. Sie waren unrein, sie galten nicht als vollwertig, sie waren nicht zum Tempel zugelassen. Ein frommer Jude ging nicht durch das Land der Samariter, sondern machte den großen Umweg um Samarien, den Jordan entlang, Jericho, die Steige hoch nach Jerusalem. Das war der fromme Umweg. Brisanz bekommt die ganze Geschichte in dem Moment, wo dieser Mann zurückfragt, wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn mein Mitmensch? Liebe Gott von ganzem Herzen und so weiter und so weiter und tue wohl deinem Mitmenschen. Wer ist denn mein Mitmensch? Da beginnt das ganze Ding unangenehm zu werden. Wer ist denn mein Mitmensch? Diese Frage impliziert ja durchaus, es gäbe Menschen, die nicht meine Nächsten sein können. Wer wäre denn das? Wenn man das Neue Testament aufschlägt und mal nachliest, ist klar, dass das die Römer sind. Für einen frommen Juden sind die Römer nicht nur Ausländer, sondern ist Besatzungsmacht. Ein Römer kann kein Mitmensch sein. Er ist ja Besatzungsmacht. Er hat das Schwert in der Hand und wo er nur kann, versucht er, Juden umzubringen, zu quälen, auszubeuten, Macht an sich zu reißen, zu haben, zu behalten. Natürlich sind Römer keine Mitmenschen. Sie sind ja Besatzungsmacht. Sie sind keine Nächsten. Die Zeloten, das heißt diese frommen Partisanen, die jüdischen frommen Partisanen, wenn sie einen Römer in unbeaufsichtigter Situation erwischten, konnten sie und hatten es getan, mit dem Messer im Gewande den Römer abgemurkst. Wenn so ein Römer von Räubern schon mal halbwegs kampfunfähig gemacht wurde, dann helfe ich dem nicht wieder gesund zu werden. Ich stoße ihm mein Messer noch rein. Er ist kein Mitmensch, das ist doch klar. Wer ist denn mein Mitmensch? Für einen frommen Juden, ein Römer ist kein Mitmensch. Ein Mitmensch sind sicherlich auch nicht die Leute, die mit den Römern kollaborieren, Zöllner und solche Leute, die sich noch eine Mark 50 in die Tasche tun und das eigene Volk ausbeuten in Zusammenarbeit mit den Römern, noch oben einen draufsetzen, geben den Römern ja das Geld teilweise jedenfalls ab, erhöhen die Steuern noch ein wenig mehr, damit ihre Familie auch gut leben kann, finanzieren noch die römische Besatzungsmacht. Ja, das sind doch auch keine Mitmenschen, keine Nächsten. Wenn so einer, ich würde ihm das Messer in, das ist kein Mitmensch. Wenn man an der Stelle weiterfragt, sind natürlich für einen Heiligen die Unheiligen keine Mitmenschen, die Unreinen, die Heretiker, die Falschglaubenden, die Sünder, die Halbjuden, die... Wenn man anfängt, sich auf diese Frage einzulassen, wer ist denn da mein Mitmensch, dann kämen wir vielleicht auch auf den einen oder anderen, wo wir sagen, ha, wenn der so, ja, da gehe ich aber auch dran vorbei. Ein großer Bogen. Es ist ja interessant, diese Frage, wer ist mein Nächster? Und die Geschichte geht dahin, machten einen großen Bogen, nur um ihnen nicht zu nahe zu kommen, wer ist mein Nächster? Sprachlich wunderschön ausgeformt, Nächster. Wenn man einen großen Bogen um andere macht, ja, kann keiner Nächster werden. Wer ist denn dein Nächster? Oder um wen machst du einen großen Bogen, damit du mit dem bloß nicht zusammen, so wie der schon aussieht, guck ihn dir doch an, mein Nächster, nee, der doch nicht. Und Nächste sind dann vielleicht auch diejenigen, die irgendwas Böses getan haben, die mir irgendwas Böses getan haben, und eine Besatzungsmacht macht nicht nur gute Sachen, nicht nur Sachen, die den Besetzten Freude machen. Es gibt genügend Leute, die einander Böses antun. Wer ist denn mein Nächster? Nur derjenige, der mir was Gutes getan hat? Kann ein Römer überhaupt Nächster sein? Das geht doch wohl nicht. Das musst du doch wohl auch einsehen. Leute, die falsch glauben. Die Bewohner Samarias, das waren Halbjuden, sie waren unrein. Hatten keine Gemeinschaft mit den Juden, waren ausgeschlossen, waren zum Tempel nicht zugelassen. Das waren keine Nächsten. Die Frommen machten durch das Land der Samaritaner einen großen Bogen. Und dabei konnten die Samaritaner gar nichts. Das war Ergebnis der assyrischen Exils, der 10 nördlichen Stämme. Die Assyrer, 700 vor Jesus etwa, haben die 10 nördlichen Stämme der Juden in ihr Land abgeführt und haben dafür eine Mischbevölkerung, jüdisch, halbjüdisch, wieder zurückgebracht. Das heißt, die haben das ganze Land durchmixt. Es waren keine reinen Juden. Als sie alle wieder zurückkamen oder die, die übrig geblieben sind, die durften nicht zum Tempel. Die Samariter hatten da gar keine Chance. Das hat nichts mit Schuld und Sünde zu tun, sondern einfach, dass irgendwer wieder mal in Israel Besatzungsmacht war. Ausgegrenzt. Du kannst manchmal gar nichts dafür. Deine Nase ist gerade oder krumm und irgendjemand sagt, nur das ist doch kein Nächster, so wie der aussieht. So wie der redet, so wie der sich verhält. Pharisäer, Schriftgelehrte gaben ihnen nicht die Hand, denn sie waren ja heilig. Sie berührten sie nicht, um sich nicht mit ihnen zu verunreinigen, aßen nicht mit ihnen an einem Tisch, lebten, wenn möglich, nicht im gleichen Stadtteil mit ihnen. Fromme Pilger machten einen Bogen, wanderten über die Steige Jerichos. Wer ist mein Nächster? Gibt es für mich auch Menschen, wo mir klar ist, dass der nicht mein Nächster sein kann? Jesus dreht diese ganze Geschichte um. Er lässt sich auf diese Frage nicht ein, die ein Frommer stellt. Wer ist für mich ein Nächster? Er erzählt eine Geschichte von einem Ausgegrenzten, der eine Entscheidung trifft, der sich einen Nächsten nähert. Es war die fromme Pilgerstrecke, also derjenige, der da drauf geht, der also diesen Umweg, nicht den direkten Weg in Richtung Norden wählt, sondern diesen Umweg wählt, das macht schon Sinn zu sagen, das ist ein Frommer, wahrscheinlich ein frommer Pilger. Das heißt, es ist ein Ausgegrenzter, der gesund ist und der sieht plötzlich einen Frommen da liegen, einen Heiligen. Wenn es umgekehrt wäre, hätte der Fromme sich an dem Samariter nicht die Finger schmutzig gemacht. Der Samariter greift sofort zu. Jesus dreht die ganze Geschichte plötzlich um und sagt, da war ein Samariter und es war ein kaputter Frommer. Ein unreiner Heiliger, was ist das denn? Schmutzig gewordener, blutender. Wahrscheinlich ein Pilger. Und steht im Griechischen da, dass er von Jerusalem nach Jericho hinabgeht. Das sind etwa 1200 Meter, 25 Kilometer Strecke. Das heißt, dieser fromme Pilger hatte seinen Zehnten im Tempel schon abgegeben. Der hatte nichts mehr. Man überfällt so jemanden, der alles abgegeben hat, der alles gespendet hat, was er mitgebracht hat. Den überfällt man eigentlich nicht wirklich, wenn man effektiv sein will. Ein frommer Pilger. Jericho ist Priester- und Levitenstadt. Jericho am Ende dieser Steige ist Priesterstadt. Da wohnen die richtig Frommen. Möglicherweise ist das auch ein richtig Frommer, ein richtig Heiliger gewesen. Noch frommer als der Pilger. Wenn da ein Priester überfallen worden ist, warum ist der Priester überfallen worden? Warum liegt er da? Warum machen die anderen Tempeldiener und Priester um den einen Bogen? Da liegt einer von ihnen, ein frommer Heiliger, und sie machen einen großen Bogen, weil plötzlich dieser fromme Heilige unrein ist. Er blutet ja. Man berührt das Blut eines anderen nicht. Was für eine bizarre Situation, wenn man anfängt, mal drüber nachzudenken, was da eigentlich passiert ist. Wohin führt eigentlich Frömmigkeit, wenn man die Welt in rein und unrein aufteilen muss? Diejenigen können meine Nächsten werden, diejenigen dürfen gar nicht Nächste werden. Wenn ich mich denen nähere, werde ich unrein und unheilig. Was für eine Welteinteilung. Jesus dreht mit seiner Geschichte diese ganze Sache um. Der Samariter hat die Entscheidung, wem er sich nähert. Der unheilige Ausgegrenzte kommt auf den Heiligen zu, der plötzlich unrein geworden ist. Nebenbei, welcher Heilige wird nicht mal unrein? Gibt es Heilige, die nie unrein waren und werden? Aber das nur nebenbei. Die Frage nach dem Himmel, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen, wird beantwortet mit einer Zufallsbegegnung. Wenn man eine Dogmatik über Gott und die Welt und wie man in den Himmel kommt und all diese Dinge schreiben möchte, dann muss man sich hinsetzen und muss nachdenken, ja, wie kommt man dann in den Himmel? Warum macht Jesus so eine Zufallsbegegnung als Antwort? Da kann man sich nicht drauf vorbereiten, da kann man keinen Verbandskasten mitnehmen, da ist man plötzlich liegt er da und muss von jetzt auf gleich sich entscheiden, mache ich einen Bogen oder gehe ich auf ihn zu? Aber ist das nicht ein Stückchen Antwort, auf die Jesus da hinweist? Wird nicht in so einer Zufallsbegegnung, in einer Situation, auf die ich mich gar nicht vorbereiten kann, plötzlich deutlich, was in meinem Herzen sich abspielt? Der nicht? Ups. Ist das nicht genau die Situation, die entscheidet, lebst du jetzt wirklich mit Gott oder nicht? Bist du nur fromm oder lebst du wirklich mit Gott? Das ist ja offensichtlich ein Unterschied. In so einer Situation, auf die du dich nicht vorbereiten kannst, bist du plötzlich und es wird offenbar, was in deinem Herzen ist. Der nicht. Jesus macht deutlich, dass die Frage nach dem Himmel sich manchmal in solchen Zufallsbegegnungen entscheidet. Was ist da in deinem Herzen? Wie viele Vorurteile hast du gegenüber dem und dem und dem und all sowas? Zufallsbegegnungen, auf die ich mich nicht vorbereiten kann, machen deutlich, was in meinem Herzen lebt. Ob da Glaube wirklich ist, ob die Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, wirklich da ist und zu dem Erlöser wirklich da ist. Oder ob das alles nur frommes Gerede ist. Man kann sich auf den Sonntag 7 Tage vorbereiten, um dann für 2 Stunden heilig zu sein. Und dann aber schon nicht mehr. Das geht. Aber in so einer Situation hat man die 7 Tage Vorlauf eben nicht. Das macht die Sache so interessant. Was ist da wirklich in mir drin? Jesus antwortet mit einer Zufallsbegegnung, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Alltag und Glaube ist manchmal so, dass Gott Dinge zusammenfügt, auf die ich mich, das macht er. Und plötzlich stehe ich davor und dann müssen die Maßstäbe in meinem Leben wirklich von Gott geprägt sein oder eben nicht. Unvorhergesehene Situation und Gott redet dadurch. Die Antwort der Pharisäer ist ja schon auch verständlich. Wenn ich in den Himmel komme, muss ich heilig sein. Ja. Wenn ich in den Himmel komme, wenn ich in das ewige Leben hineinkommen will, muss ich doch heilig sein. Was ist da denn dran falsch? Heilig sein und heilig bleiben. Ich möchte Gott gefallen, ich möchte ihm die Ehre geben, das ist nicht falsch. Gott sagt im Alten Testament, sicherlich im Neuen vor allen Dingen auch, aber vor allen Dingen im Alten Testament, ihr sollt mir ein heiliges Volk sein, sagt er zu den Israelis. Ihr sollt mein heiliges Volk sein. Also was ist daran falsch, wenn man sagt, ich möchte mich nicht verunreinigen, ich möchte heilig sein, ich möchte Gott die Ehre geben. Wir meinen heute, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Und am Sonntag kommen wir trotzdem in Gottesdienst, wenn überhaupt. Ja, ich glaube auch irgendwie an Gott, da muss man ja nicht für in die Kirche gehen, all solche Dinge, aber ich glaube irgendwie auch und Gott wird schon zufrieden sein. Manchmal sagen wir und denken wir, dass halt jeder, der eine macht Ehebruch, der andere eben nicht, aber Hauptsache er kommt in Gottesdienst. Was ist das mit dem heiligen Leben? Ist das so verkehrt, wenn man diese Frage stellt, heiliges Leben? Kann man denn wirklich als Christ, ist alles erlaubt, nicht? Kann halt alles machen, 10 Gebote, naja, muss man nicht so ernst nehmen, das eine oder andere ist halt geschichtlich bedingt. Wenn man anfängt, sich auf diese Schiene zu begeben, bleibt von der Heiligkeit nicht viel übrig. Meint Jesus das, dass wir die 10 Gebote rausstreichen dürfen und sagen können, da ist ja nichts mehr dran, man kann halt so leben und ist ja doch egal? Sicherlich nicht. Sicherlich nicht. Gott möchte, dass wir ein Leben führen, was ihn ehrt. Auf jeden Fall. Und dass seine Gebote, seine Maßstäbe zählen. Natürlich. Aber die Konsequenz an dieser Stelle wird zum Problem. Gemeinschaft nur mit Reinen? Wer darf Mitglied sein in der Gemeinde? Wie rein muss man, darf man, kann man sein? Die Frage wird ja brisant, wenn man an der Stelle ansetzt. Wie rein dürfen, müssen Mitglieder sein? Also wie viel Sünde darfst du noch tun, um Mitglied hier bleiben zu dürfen? Es wird doch interessant, diese Frage mal zu stellen. Sag mal, Jesus, wie viel Sünde darf ein Gemeindeleiter machen oder ein Pastor? Was darf der tun? Dies oder jenes oder das nicht mehr? Wie viele Strafzettel beim zu schnell fahren? Und all diese Fragen, das wäre doch mal interessant, Jesus dazu fragen. Möglicherweise erzählt Jesus wieder so eine Geschichte. Du, da war mal ein Mann, der hat Reinheit, Heiligkeit. Wir haben das Thema Heiligkeit verloren, weil man ja sowieso als Christ alles machen kann. Das und das ist ja völlig egal. Gott ist ja der liebe Gott. Und wenn er nicht lieb ist, kann er mir gestohlen bleiben. Ist das so? Meint Jesus das mit dieser Geschichte? Ich glaube, dass Jesus mit den Pharisäern so oft Zoff gehabt hat. Das liegt wahrscheinlich, naja, wie Edelsteinschleifer, nicht? Einen guten Edelstein schleift man, bis er wirklich gut ist. Da, wo es sich wirklich lohnt, wo man merkt, ups, da ist tatsächlich ein sauberer Kern innen drin. Ein Edelstein wird geschliffen, weil es sich lohnt, ihn zu schleifen. Irgendeinen Stein zu schleifen, wo nichts drin ist, also wo kein Edelstein oder was drin ist, da schleift keiner dran drum. Die Kritik an den Pharisäern darf man nicht damit missverstehen, dass sie nicht dem Reich Gottes nahe wären. Dass ihre innere Herzensfrage, ich möchte so leben, dass ich Gott gefalle und ihm Ehre mache, nicht ganz nahe am Herzen Gottes wäre. Und man darf vor allen Dingen Apostelgeschichte 6 nicht überlesen, wenn da steht, und viele Pharisäer und Priester wurden dem Glauben gehorsam. Diejenigen, die vorher Jesus sehr abgelehnt haben, werden später selber mit zu den ersten Jüngern gehören. Nikodemus allemal. Aber es ist eben ein Konflikt. Frömmigkeit kann manchmal in solche Konflikte hineinführen. Wenn ich heilig lebe und meine, mich zu verunreinigen am Leben eines anderen. Wenn Jesus zum Essen sitzt und es kommt eine Hure rein und beweint mit ihren Tränen seine Füße. Und die Leute um Jesus herum sagen, weiß der nicht, was das für eine Frau ist? Ein Heiliger würde sich von dieser nicht anfassen lassen. Es wird ein Problem, wenn man die Gemeinschaft nur mit Reinen sucht. Frömmigkeit kann seine Menschlichkeit verlieren. Frömmigkeit, wenn sie sehr ernst, sehr extrem geführt wird, kann ihre Menschlichkeit verlieren. Saulus ist einer derjenigen, also Predigtthema am letzten Sonntag, ist ja einer derjenigen, die an dieser Stelle verhaftet sind. Er will mit ganzem Herzen Gottes Reich bauen und das Erste oder das Intensivste, was er tut, diese Christen erstmal beseitigen, denn die machen alles kaputt. Und man merkt nicht, dass man mit seiner Frömmigkeit anfängt, seine Menschlichkeit zu verlieren. Man wird extrem. Und das erinnert mich sehr an die Zeit, in der wir mittendrin stehen, wenn Menschen, Muslime, mit ganzem Herzen Gott verehren wollen und auf seiner Seite stehen wollen und sein Reich bauen wollen. Und wenn man einen Schritt zurückgeht, merkt man, habt ihr nicht alle eure Menschlichkeit verloren, wenn in Syrien Menschen gekreuzigt werden, weil sie Christen, weil sie Falschgläubige sind? Ist das nicht ganz ähnlich, das, was Jesus hier vor 2000 Jahren in Judäa mit den Pharisäern behandelt? Und ich glaube, es hängt zutiefst damit zusammen, wenn man mit der eigenen Frömmigkeit in den Himmel kommen muss. Mit der eigenen Reinheit in den Himmel kommen muss. Mit den eigenen guten Taten in den Himmel kommen muss. Frei, um sich einem Nächsten zu nähern, ist man nur, wenn man nicht fragen muss, verunreinige ich mich an dem oder an dem oder an dem. Wenn ich das fragen muss, bin ich schon nicht mehr frei. In dem Moment, wo ich weiß, Jesus hat mich angenommen, wie ich bin, ich kann den anderen auch so annehmen, wie er ist und wie er da in seinem Blut liegt, ich werde mich daran nicht verunreinigen, dann ist man frei, wirklich Nächster zu werden. Was meinst du, wer ist dem da Nächster geworden? Ich glaube, Luther-Übersetzung ist so. Wer ist dem da Nächster geworden? Nicht derjenige, der einen großen Bogen macht, weil er selber in den Himmel will und die Angst hat, verunreinige ich mich an dem oder nicht? In der Formulierung im Griechischen steht, dass diese beiden Priester und Levit, die da von Jerusalem herabkommen, sie kommen auch herab. Sie sind mit ihrem Dienst am Tempel fertig. Sie müssen also nicht heilig bleiben, sonst dürfen sie ja nicht zum Tempel. Nein, sie sind fertig. Sie könnten eigentlich. Aber nein. Pharisäer heißt abgesondert. Jesus fragt, Matthäus 12, Lukas 14, offensichtlich mehrere Male, steht im Neuen Testament ja mehrere Male, was macht ihr eigentlich, wenn am Schabbat euer Schaf in den Brunnen fällt? Und im Lukas-Evangelium steht als Bemerkung, und sie konnten ihm nichts darauf antworten. Denn am Schabbat darf man nicht arbeiten. Das heißt, ein Schaf aus dem Brunnen herausziehen ist Arbeit. Das darf nicht. Ein Frommer lässt sein Schaf ertrinken, denn er will heilig bleiben. Frömmigkeit kann in Extrem führen, wo seine Menschlichkeit, die Menschlichkeit verloren geht. Es ist gut, wenn man einen Schritt mal von seiner eigenen Frömmigkeit zurückgeht und sagt, sag mal, das, was ich tue, ist das eigentlich Gott gewollt, so wie ich mit mir und anderen umgehe? So hart, so rechthaberisch, so heilig, so richtig, so fromm, so bibelfest. Was mache ich da eigentlich mit dem anderen, wenn ich so mit ihm rede? Bleibe ich dabei selber heilig oder mache ich dem anderen nur seinen Glauben kaputt, da wenn Fromme so sind? Wie oft sind mir Menschen begegnet, die gesagt haben, ich habe so viele Fromme erlebt. Ich habe mal einen Priester erlebt und dann wird ja irgendwas erzählt. Ich habe mal einen Pastor erlebt, ja. Möge uns das nicht geschehen. Jesus nimmt sich die Pharisäer und Schriftgelehrten, denke ich mal, häufig deshalb vor, weil sie von ihrer Herzenseinstellung richtig sind, aber von ihren Entscheidungen her von Angst geprägt sind, in falsche Richtung geführt. Das wünsche ich uns, dass das nicht an uns geschieht. Eine Frömmigkeit aus der Gnade heraus ist frei. Jesus macht es ganz anders, eine ganz andere Art der Frömmigkeit. Er geht den unteren Weg. Er wäscht den Jüngern die Füße und sie kriegen damit Probleme. Er sagt ihnen, dass der eine den anderen höher achten soll als sich selbst. Er isst mit den Sündern und Zöllnern, er lässt sich die Füße waschen von Huren, er beruft Zeloten und Zöllner in seine Jüngerschar. Und die hätten sich am liebsten gefetzt. Im Reich Gottes gilt offensichtlich etwas anderes. Jesus macht deutlich, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und wenn es ein Falschglaubender ist oder wenn es ein schmutzig gewordener Heiliger ist. Lasst uns miteinander beten und Gott die Ehre geben. Wer betet mit uns?